Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Kurzfolge von Streamgestöber. Mein Name ist Jenny Jecke. Ich bin hier nicht allein im Streamgestöber-Studio, sondern mir gegenüber sitzt Jan Felix Wuttig, der Experte für die große Disney-Plus-Serie vom Bruder von The Rookie-Schöpfer Alexi Hawley, Noah Hawley. Das Wissen muss ich mit allen Menschen teilen, dass die beiden verwandt sind. Hallo Jan Felix, bist du bereit?
Hallo Jenny, ja, ich bin sehr bereit. Vielen Dank, dass ich da sein kann.
Zum Zeitpunkt dieser Podcast-Veröffentlichung ist die erste Staffel von Alien Earth bei Disney Plus schon zu Ende gegangen. Wir haben hier bei Streamgestöber schon mal einen Podcast gemacht, wo es um eine allgemeine Review der Serie ging. Falls ihr Alien Earth also noch nicht gesehen habt oder nur die ersten Folgen und unsicher seid, ob ihr weiterschauen sollt, dann hört euch lieber diese große Review aus dem August an. Da sind keine Spoiler drin, da müsst ihr keine Angst haben. Hört das. Falls ihr Alien Earth schon zu Ende geschaut habt, dann spoilerresistent seid und bereit seid, über das Finale nachzudenken und vielleicht auch, was in Staffel 2 passieren könnte, dann werdet ihr in dieser Folge eventuell fündig. So, genug Spoiler gewarnt. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Wir reden nämlich jetzt nur über das Serienfinale oder Staffelfinale von Alien Earth hier bei Disney Plus. Jan Felix, sag doch mal, was sind so für dich die großen Wendungen, die im Finale von Alien Earth passiert sind?
Also grundsätzlich geht es eigentlich darum, dass, also die größte war eigentlich, dass sich Wendy gegen ihre Erbauer richtet. Beziehungsweise mit ihr alle Hybriden wenden sich quasi gegen ihre Erschaffer. Und ein Teil von ihnen, Wendy und Nips und Wendys Bruder Joe, versuchen dann tatsächlich von der Insel zu fliehen. Das war für mich quasi, das ist so ein bisschen der aktive Arm davon, ne? Darüber wurde vorher so ein bisschen diskutiert und Wendy wollte bleiben und Joe wollte weg und so weiter und so fort. Und dann entschließen sie sich aber trotzdem zur Flucht bis zu einem gewissen Punkt. Genau. Ansonsten so in den großen Zusammenhängen fällt mir noch die Wendung ein, dass sich quasi jetzt Yutani und Prodigy aufs Gesicht kloppen.
Also, fast schon so einen Industriekrieg haben, ne?
Ja, genau. Ja. Also wo vorher quasi nur debattiert wurde, geht es jetzt mit Waffengewalt zur Sache. Yutani landet mit irgendwelchen Special Forces quasi, also oder beziehungsweise Morrow, der Sicherheitschef von der Maginot, landet mit Special Forces auf der Prodigy-Insel und versucht, das Alien zurückzuholen, aber generell quasi Prodigy den Rang abzulaufen und so viel zu klauen, wie er da eben kann. Das wären für mich so die drei großen Entwicklungen. Erstens, Wendy und die anderen Hybriden machen eine Wendung gegen Prodigy, gegen Boy Cavalier, versuchen zu fliehen und der Krieg zwischen Yutani und Prodigy bricht komplett aus. Alles andere, was da so passiert, also mit irgendwie Nebenfiguren, das wären für mich keine wirklichen Wendungen, sondern mehr so Konsequenzen daraus. Also zum Beispiel, dass Joes Team dann irgendwie auch noch unter die Räder gerät. Keine Ahnung, was mit Morrow dann passiert oder was mit Kirsch passiert, was mit Boy Cavalier passiert. Das sind alles Folgen.
Und der eine wird zum Augenzombie.
Genau, einer wird zum Augenzombie.
Okay. Ja,
einer muss
das
zum Augenzombie.
Das Alien.
Ja, genau.
Für viele ja ein großes Highlight dieser Staffel. Was ist dein Take zum Alien?
Ich finde es großartig. Also manche Leute fanden das wirklich ein bisschen unterwältigend, aber ich fand's super. Also ich gebe zwar zu, dass sobald das irgendwie rumkrabbelt, ist es so ein bisschen beliebig, aber wenn sich dieses Vieh da in dieses Schaf reinbohrt und einfach nur durch die Scheibe starrt. Und man merkt, da ist irgendwie so eine bitterböse, sadistische, brutale Intelligenz dahinter, die einfach nur kalt und berechnet abwartet, bis sie wieder am Zug ist und wieder rumschlachten darf. Das finde ich schon großartig gemacht. Das finde ich auch gut inszeniert. Also das ist auch nicht unbedingt was, wo ich so dachte, dass mich das in der Serie erwartet. Und das finde ich super so, ja.
Du hast ja schon Kirsch und Morrow erwähnt. Ich hatte so ein bisschen erwartet, dass da irgendwie im Finale wirklich mal jemand über die Klinge springen muss, abgesehen von dem armen Arthur mit seinem Ei-Zombie-Persönlichkeitswechsel. nachdem er schon tot ist. Das ist ja auch ein Schicksal. Ne? Erst hat man einen Chestburster, der sich befreit, den man gebiert, und dann kommt das Eizombie-Wesen. Aber am Ende sind die ja alle mehr oder weniger noch am Leben in Gewalt der Lost Boys, wenn man so will, von Wendys Truppe. Kirsch, Morrow, Dame Sylvia, die hat ja auch mehrere Momente, wo man denkt, jetzt könnte sie sterben, weil einmal auch das Alien selbst, der Xenomorph hinter ihr steht, stehen immer mehrmals Leute hinter ihr, gefährlich, ja, und nichts passiert. Wie war denn so dein Eindruck von diesem Finale? Weil ich glaube, viele Fans denken ja, wenn ein Staffelfinale kommt, da sind wir auch durch sowas wie Game of Thrones trainiert, dass man Abschied nimmt, dass Opfer gebracht werden müssen, und dann wird wird erstmal rein gemacht, bevor die zweite Staffel kommt. Was war dein Eindruck?
Ich fand das leider enttäuschend. Ich fand das so relativ brav und zahnlos, weil sich die Serie offensichtlich diese ganzen Figuren offen halten möchte. Die will irgendwie noch in Staffel 2 mit denen agieren. Teilweise ist das halt so ein bisschen, ja, also dass Morrow überlebt, hat mich jetzt nicht überrascht, weil er ist einfach so der Big Bad. Er ist irgendwie so eine wirklich gut entwickelte Antagonistenfigur, an der ich mich auch festgehalten habe und von der ich eigentlich auch will, dass sie weiter eine Rolle spielt. Aber man hätte auf jeden Fall jede Menge Leute, also man hätte jede Menge Figuren killen können, so, ne? Und zum Beispiel einerseits kleinere Figuren wie Atom 1, ich weiß gar nicht, ob der den Hörerinnen und Hörern was sagt, das ist quasi die rechte Hand von Boy Cavalier, der Typ mit der Glatze, der auch noch so einen kleinen Twist hat, also der sich, ja, man kann es ja, wir sind ja hier im Spoiler-Territory, der sich als auch als Hybrid oder zumindest als Synth herausstellt, der hätte locker einfach draufgehen können. Boy Cavalier selbst hätte auch vielleicht draufgehen können. Das wäre sogar sehr interessant gewesen, was dann nämlich ist, irgendwie, wenn da so ein Machtvakuum entsteht oder was das dann für die Hybriden bedeutet und so weiter und so fort. Auch Kirsch hätte in der Theorie draufgehen können, auch wenn ich da eigentlich denke, wie bei Morrow, irgendwie will ich den weiter existieren sehen. Also weil Timothy Olyphant find ich halt auch großartig in dieser Rolle.
Es kommt ein wütender Brief von mir, der Vorsitzende des Timothy Olyphant Fanclubs bei Movie Blog.
zu Recht. Und generell kann man jetzt natürlich die Frage stellen, ja gut, aber warum müssen die denn sterben? Also man kann sich die Möglichkeiten ja offen lassen. Also ich finde einfach gut, dass du Game of Thrones angesprochen hast, weil wenn die Serie wirklich diesen Schritt geht, dann sorgt das für so eine Art von Horror beim Zuschauer, beim Publikum, dass man das Gefühl hat, okay, Leute können wirklich sterben. Und wenn man diesen Schritt nicht geht, dann wirkt alles so ein bisschen wie auf so Daumen gebettet. So dann so, ah ja, die werden schon irgendwie überleben. Und die ganz Unwichtigen, wie eben zum Beispiel Arthur, ne? Also der liebenswert ist, aber der spielt halt keine Rolle. So, der ist irgendwie der Typ, der im Hintergrund an irgendwie so ein paar Knöpfen rumdrückt, und dann stirbt er halt mehrmals sozusagen so. Und das treibt dann quasi so den Gore-Faktor in die Höhe, damit die ganzen Leute, die dann irgendwie Blut und Gespritze sehen wollen, das auch haben. Aber so richtig quasi, ich möchte sagen, traumatisch ist da nichts. Es ist nicht, als ob jetzt wirklich so ein Tod einen überrascht und man denkt so, okay, da geht es wirklich um was. Also da ist wirklich, da kann mir die Serie quasi das Herz aus der Brust reißen, indem es eine Figur über mehrere Folgen aufbaut und dann einfach wegnimmt. So. Sondern das ist alles so ein bisschen, ja, ich möchte sagen, ab 12. So, es ist so auch, also eher emotional denn als im Sinne des Gewaltgrads, sondern es ist einfach so ein bisschen sicher. Und das macht es ein bisschen langweilig aus meiner Sicht.
Deswegen war der größte Figurentod dann wahrscheinlich schon wesentlich früher der von Tootles, der, wie viele Menschen in dieser Serie, sehr dumm ist.
Ja.
Und er ist ja nicht mehr Mensch. Aber
ja, genau. Dumm. Also er ist halt einer von den Hybriden. Er ist irgendwie, ich weiß gar nicht, 10 Jahre alt, 7,
ja,
8,
er ist
Jahre
alt. Er sei entschuldigt, anders als die komplette Besatzung der Maginot, die sich an Dummheit einfach nur überbietet, was mich nicht gestört hat. So, weil die Alien-Filme ja auch von einer gewissen Inkompetenz der Crews leben.
Ja, ja.
Aber ich würde dir zustimmen, weil Alien ist für mich auch eine Franchise, wo es darum geht, zu warten, wer stirbt und wer überlebt. Und der Originalteil lebt ja davon, dass Sigourney Weaver kein Megastar war. uns überraschend war, Spoiler für Alien von 1979 oder wann, dass Ripley überlebt. Und die Serie ist da sehr vorsichtig. Andererseits möchte ich weder Morrow noch Kirsch sterben sehen. Mhm. Insofern, ja.
Das stimmt. Aber ich glaube, irgend so Boy Cavalier wäre eine gute Wahl gewesen, um ja, den draufgehen zu lassen.
Den hätte man gleich das Auge einpflanzen können.
Ja.
Da habe ich irgendwie das Gefühl, darauf läuft alles hinaus, dass er irgendwie von einem der Aliens kontrolliert wird. Aber naja. Aber die wichtigste Figur in der ersten Staffel ist vermutlich Wendy. Und die nimmt die große Wandlung vor, im Grunde im Verlauf der ersten Staffel von dieser kindlichen neuen Schöpfung, die die Welt entdeckt und auch ihre Vergangenheit und ihren Bruder, bis hin eigentlich zur Anführerin einer Synth-Rebellion. Wie hast du diese Entwicklung von ihr wahrgenommen? Ist es eine Stärke der Serie? Hat sie da alles rausgeholt, was man rausholen hätte können? Vor allem natürlich auch durch ihre Beziehung zu dem Xenomorph, die sie hat.
Also, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde eigentlich ihre Entwicklung gerade im Finale sehr abrupt. Also es geht sehr lange, dass sie eigentlich so sagt, so ja, ich bin hier auf der Seite von Prodigy und ich bin eben toll und ich finde auch Boy Cavalier ganz toll und irgendwie ist das alles super. Und dann kippt es auf einmal sehr schnell und dann ist sie auch sehr schnell dabei, irgendwie so das Alien immer herbeizurufen, das dann quasi sich durch ihre Feinde fräst. Also auf einmal geht sie dann sehr schnell über Leichen. Generell fand ich das schon irgendwie ganz interessant, so ihre Entwicklung. Also ich fand die jetzt ansonsten gar nicht mal so unausgeglichen, weil eigentlich immer so ein bisschen so diese Fragen so eingestreut werden, so von wegen, okay, also sie beobachtet ja quasi die Menschheit wie ein Kind. Und es kommen immer wieder diese Fragen hoch von wegen so, warum machst du das gerade? Warum hast du das gemacht und nicht das? Also immer so dieses Verzweifeln an den Komplexitäten der menschlichen Entscheidung eigentlich. Das heißt, ich würde das nicht als unausgegoren bezeichnen, aber am Ende kommt es dann relativ fix. Das ist mir schnell aufgefallen. Und ich habe auch so das Gefühl, dass sich die Serie so ein bisschen am Ende moralisch ihr schon so ein bisschen das Gewicht zuschreibt. Also halt sagt so, okay, eigentlich so, wie sie die Welt sieht, so sie rächt sich jetzt aus gerechten Gründen und verlässt dann so ein bisschen diesen Mittelweg, den sie meistens geht, wo sie sagt so, okay, das sind halt Kinder, die haben eine simple Weltsicht, aber sie haben auch nicht per se Unrecht deswegen. Und am Ende sagt sie quasi, okay, so jetzt rächen wir uns mal für all das, was uns angetan wurde, aber so Komplexitäten fallen dann eben auch unter den Tisch. Das fand ich so ein bisschen unausgeglichen vielleicht. Was so ihre Entwicklung als Alien-Frauchen, sag ich mal, Xenomorph-Frauchen angeht, das ist generell nochmal irgendwie so ein ganz anderer Sack Fleur. Also ich war ehrlich gesagt kein so großer Fan davon, dass der Xenomorph dann quasi so wie so ein Haustier fungiert.
Ihr Golden Retriever.
Genau. Ich finde, die Serie ist sehr stark, wann immer sie den wirklichen Alien-Horror rauskehrt. Aber nicht so wahnsinnig stark, wenn sie A, entweder diese Maschine versus Mensch-Debatte hochzieht oder versucht quasi so dieses, ja, also aus dem Alien quasi so ein Tier zum, also so ein Tier mit Instinkten und einem Sinn für Gemeinschaft zu machen. Das fand ich eher, hat der Serie eine Sache genommen, die sie in meinen Augen sehr stark gemacht hat.
Ich kann auf jeden Fall einstimmen. Ich glaube, diese Dynamik Mensch und Synth oder so, die fand ich, glaube ich, insgesamt wahrscheinlich ein bisschen überzeugender als du. Aber das lag auch eher an den anderen Figuren. Also ich weiß nicht, in irgendwann spät in der Staffel gibt es dieses eine Gespräch zwischen Morrow und Kirsch, wo es so darum geht, dass der Kirsch ja eigentlich nur ein altes Spielzeug ist von dem Boy Cavalier, so im Wesentlichen. Das finde ich viel eindrucksvoller als diese ganze Wendy-Frage mit, am Anfang will sie ja eigentlich ein Mensch sein und im Verlauf der Staffel merkt sie, eigentlich bin ich mit meiner Identität sehr zufrieden, so, weil die Menschen zu problematisch sind. Das ist so als abstrakter Gedankengang, glaube ich, clever. Und gefällt mir auch irgendwie. Und ich mag auch den Gedanken, dass sie rebelliert. Aber wenn ich dann mich immer an dieses letzte Bild da erinnere, dass sie da in diesem komischen Käfig sind und dann krabbelt dieser Xenomorph da rum wie so, weiß nicht, der Hamster im Kinderzimmer, turnt mich irgendwie ab. Weil der Xenomorph halt für mich schon irgendwie was ganz Besonderes, fast schon Heiliges im Kino ist, obwohl es Aliens versus Predators im Singular und Plural gibt sozusagen. Also er hat schon ein bisschen Lack-up bekommen, aber so im hellen Tageslicht diesen Xenomorph da bei Fuß gehen zu lassen, finde ich, damit werde ich nicht warm.
Generell auch schwierig in manchen Szenen im Finale ist einfach diese explizite Darstellung. Also explizit klingt das irgendwie missverständlich, aber dass man den Xenomorph häufig sieht in den Action-Szenen.
In voller Beleuchtung, wie er irgendwie Soldaten niedermäht.
Finde ich schwierig. Also ist eine, ist irgendwie Novum auch so ein bisschen, aber es ist, raubt dir den Horrorcharakter, den sie für mich haben sollte. Also, in den letzten Momenten, wo Wendy da steht, wie du es gerade beschrieben hast, und sagt so, jetzt übernehmen wir die Herrschaft und das Alien krabbelt da irgendwie so rum, da ist es so ein bisschen so wie, keine Ahnung, das wirkt wie so ein Amblin-Film mit Alien. Also so The Goonies und einer der Goonies ist das Alien. Also so ein, das wirkt wie so eine Abenteuertruppe dann.
Ist das der Gizmo im Alien-Franchise?
Und nicht das, was ich oder vielleicht auch viele andere Fans irgendwie so ein bisschen sich erhofft haben von diesem Monster.
Gibt es jetzt trotzdem bei deinerseits Optimismus oder hat dich dieses Finale jetzt abgeschreckt, wo Noah Hawleys Weg Richtung Alien Zukunft weitergehen würde?
Nee, also ich freue mich auf die zweite Staffel irgendwie sehr, weil ich auch das Gefühl habe, also auch wenn bisher, glaube ich, noch nicht so wahnsinnig viel bestätigt ist, ich freue mich darauf, weil es so, ich habe das Gefühl, die haben das Potenzial, da irgendwie viel umzudrehen. Also es ist so, mag sein, dass es jetzt so endet, aber irgendwie traue ich Noah Hawley schon auch zu, dass er mit den Figuren noch viel anstellen kann. Und das auch vielleicht irgendwie wieder, ne? Also man hat es ja auch in der Staffel jetzt gesehen, dass so Stimmungen schnell ändern können, dass sich auch das Genre quasi so ein bisschen, dass das so variieren kann. Weil wir hatten ja zum Beispiel irgendwie mittendrin auch nochmal so einen Rückschritt, also so eine Rückblende auf die Maginot und was da alles passiert ist. Und was eher so ein bisschen wie so ein Krimi-Thriller eigentlich funktioniert hat. Deswegen glaube ich schon stark daran, dass eine weitere zweite Staffel, also eine zweite Staffel, dann irgendwie viel Potenzial hätte und uns auch überraschen kann. Und man ja vielleicht irgendwie auch so sich anschaut, okay, wie hat die erste funktioniert, was hat funktioniert, was nicht so sehr, dass man das so ein bisschen, vielleicht auch so ein paar Sachen irgendwie dann wieder rausnimmt.
Gehst du da jetzt mit einem positiven Gefühl aus der ersten Staffel von Alien Earth raus, so Richtung Gesamtfazit, oder hat das Finale das runtergezogen bei dir?
Es hat schon ein bisschen runtergezogen, aber generell ist mein Fazit immer noch positiv. Also über 70% fand ich das schon sehr, fand ich das spannend, auch als neuer Ansatz. War auch sehr überzeugt, wie das Alien teilweise inszeniert wurde, also gerade in diesen Horror-Momenten, so Folge 1, 2, 5. Und generell finde ich super geschauspielert. Ich habe so ein bisschen irgendwie das Gefühl gehabt, jetzt am Ende, dass dann manche Figuren so entzaubert werden, so ganz schnell, weil es irgendwie fix gehen muss. Also zum Beispiel so Boy Cavalier hatte so eine Szene, wo er dann so davon erzählt, wie er sich quasi an seinem Vater gerecht hat und seinen Vater hat umbringen lassen. Und dann ist er aber auf einmal innerhalb von Sekundenbruchteilen, also da steht er irgendwie in dem Käfig mit den Hybriden und dann auf einmal gehen die auf ihn los. Und er ist völlig entzaubert als dieser Boy-Genius und eigentlich jetzt nur noch so Kanonenfutter, das wegrennt und eingefangen werden muss. Und da habe ich so ein bisschen die Angst, dass wenn man so mit Figuren umgeht, dass uns das in Zukunft nochmal irgendwie so passiert, dass man so eigentlich so große Aufbau hat, aber dann am Ende verpuffen die so ein bisschen. Da würde ich mir wünschen, dass das eine zweite oder dritte Staffel einfach anders macht. Aber grundsätzlich sehe ich da sehr viel Potenzial. Also sowohl für die Horrorfans als auch für die Sci-Fi-Fans, alle, die einfach Sydney Chandler toll finden oder Timothy Olyphant oder alle möglichen anderen, die da mitspielen.
Ja, ich würde nochmal den Morrow-Darsteller hervorheben, weil der war für mich so die größte Entdeckung. Ich habe das ja nur geschaut wegen Timothy Olyphant. Und zwar Babu Cisse. Weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. Der hat Mauro gespielt. Da hoffe ich, dass er noch große was zu tun bekommt in einer möglichen zweiten Staffel und Timothy hoffentlich einen Revamp seiner Haare bekommt. Die sahen zum Ende ganz schön strapaziert aus.
Ja, vielleicht, keine Ahnung, Irokesenschnitt oder Turmfrisur. Ich weiß es nicht. Bist du als Timothy Olyphant Mega-Fan auf deine Kosten gekommen?
Ja, weil Kirsch war für mich schon neben Morrow die interessanteste Figur. Die Synths fand ich so als Konzept spannend und ich mochte auch Wendy fand ich selber gar nicht so interessant, aber ich mochte die anderen, weil man immer schön beobachten konnte, wo sie so ihre kindlichen Ticks in ihre Performance reinbringen. Das ist ja bei jeder Figur anders. Wendy wirkt ja noch mit am erwachsensten. Und das fand ich einfach so, weil sowas sieht man ja nicht so oft in Serien, so Erwachsene mit Kinderpersönlichkeit, aber so diesen Konflikt und diese Konkurrenz auch zwischen Kirsch und Morrow und was ist Kirschs großer Plan eigentlich? Im Grunde ist es ja primär, ich beobachte jetzt einfach mal, wie er es alles eskaliert und lerne sozusagen und fand dann aber die Konfrontation, die physische Konfrontation zwischen den beiden ein bisschen enttäuschend, so dass dann einfach so der Bane-Moment kommt, wo ihm das Genick gebrochen wird. Aber er überlebt ja zum Glück und ich hoffe, wir kriegen noch viele weitere Stunden mit Timothy Olyphant in seiner finalen Form von Deadwood über Justified. Jetzt endlich ist er ein echter Roboter. Da hat alles hingeführt.
Alles Menschliche abgelegt.
Ja, endlich. Ja, hast du noch was Finales zu sagen zu Alien Earth, was du schon immer mal loswerden wolltest?
Wünsch mir, glaube ich, für die zweite und oder dritte Staffel so ein bisschen mehr Varietät, was so Schauplätze angeht. Also ich habe das jetzt irgendwie noch mal gemerkt. Das ist ja schon wirklich so, es gibt so das Raumschiff und dieses Hochhaus am Anfang, wo das Raumschiff reinstürzt und dann gibt es halt noch die Insel. Ich glaube, es könnte davon profitieren, dass es dann doch irgendwie mal so ein bisschen hin und her springt, weil irgendwann so bei 8 Folgen war es okay, aber ich glaube, wäre da jetzt noch eine 9. gekommen, die schon wieder auf der Insel gewesen wäre, dann...
Dann wäre es Jurassic Park mit Xenomorph geworden.
Ja. Vielleicht auch nicht so schlecht, aber ja, ich glaube, das fände ich schon gut, ja.
Gut, dann Noah Hawley, du weißt, was du zu tun hast. ich hoffe, es kommt die zweite Staffel. Ihr könnt Alien Earth aktuell bei Disney Plus streamen. Vielen Dank, Jan Felix, für deine Expertise zu Alien Earth hier im Podcast. Und vielen Dank, liebe Zuhörende da draußen, dass ihr zugehört habt. Streamt was Schönes.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.